Überlebenden und außerdem Todesopfer am Boden. Dagegen hat die Fluglinie Air India mitgeteilt, verletzte Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Die meisten haben die indische Staatsangehörigkeit, viele aber auch die britische. Das Flugzeug war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt und explodiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Zugleich veröffentlichte die Regierung vermeintliche Belege für ein israelisches Atomwaffenprogramm. Damit reagiert die Führung in Teheran auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition hat die CDU-Politikerin gesagt, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verweist Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition vorher kritisiert. Von den Grünen etwa heißt es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus 2 getötete Schafe entdeckt worden. Ein drittes hat noch gelebt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Nach Angaben der Ermittler hat ein 41-jähriger Mann aus Rumänien die 2 Tiere in seiner Wohnung geschlachtet. Er behauptet, die Tiere gekauft zu haben. Tatsächlich wurden sie aber aus dem Landschaftspark in Lichtenberg gestohlen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Adlershof 23 Grad, Wannsee 24, Wittstock 21 und in Senftenberg 26 Grad. Die Nacht wird klar bei 12 bis 7 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, am Samstag dann sogar bis 30 Grad. Sonntag sind dann teilweise kräftige Schauer möglich. Die Zeit, es wird 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Ulrike Jährling.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich aufs Land, einen schönen Nachmittag in die Stadt. Haben Sie eigentlich auch manchmal so ein bisschen Sehnsucht nach Schimanski? Wir haben gleich den Mann zu Gast, der mit Götz George eng zusammengearbeitet hat und davon auch in seinem neuen Buch erzählt. Vorher Samara Joy, noch eine ganz junge Jazzstimme aus New York, gerade 25 ist sie, klingt aber viel älter.
Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. But if you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. If you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call.
Ich Ich würde behaupten, irgendeinen Film haben Sie gesehen, den Dominik Graf gemacht hat. Einer der vielseitigsten Regisseure Deutschlands, der auch ganz schön Tempo reingebracht hat, mit seiner Art, Storys zu erzählen. Seit den 1970er Jahren hat er die deutsche Filmlandschaft geprägt, hat Tatorte gedreht, Polizeirufe, die Mafia-Serie Im Angesicht des Verbrechens. Die Katze, na klar, sei stellvertretend als Erfolgsfilm, auch vielleicht genannt mit Götz George in der Hauptrolle. Zuletzt kam Fabian oder Der Gang vor die Hunde ins Kino. Und ich glaube mal eben 10 Grimme-Preise hat Dominik Graf auch. Jetzt hat er ein Buch geschrieben über die deutsche Filmlandschaft und sein Filmschaffen und vor allem ja über intensive Momente mit den Helden seiner Filme. Auch Schimanski dabei natürlich. Und der Buchtitel ist aber fast eine Frage. Sein oder Spielen steht auf dem Cover. Heute Abend stellt er sein Buch im Cinema Paris vor, am Kudamm Berlin. Und jetzt ist er hier bei uns auf Radio 3. Herzlich willkommen, Dominik Graf.
Hallo, guten Tag.
Gab es einen konkreten Anlass, das Buch zu schreiben? Oder hat sich da einfach so viel angesammelt, so viel Wertvolles auch an Begegnungen, dass Sie uns teilhaben lassen wollen am Faszinosum Filmregie, auch Filmgeschichte?
Ich wurde ehrlich gesagt vom Verlagschef vom Beck Verlag an der Supermarktkasse, der wohnt bei mir in der Nähe, gefragt, ob ich nicht mal ein Buch schreiben wolle. Und dann habe ich erst etwas reserviert reagiert, mit dem Gefühl von, jeder schreibt doch im Moment ein Buch oder glaubt sich so wichtig, dass er ein Buch schreiben kann. Und dann ist mir aber eingefallen, wenn ich irgendwas zu irgendwas zu sagen habe, dann ist es Schauspielerei. Meine Eltern waren Schauspieler, ich war selber auch vor der Kamera, habe das dann auch sofort aufgehört. Das hatte gar keinen Sinn und habe aber dann eben als Regisseur weitergemacht und weiß, glaube ich, da jetzt so inzwischen relativ viel. Und das konkret, die Schauspielerarbeit und auch die Geschichte ein bisschen des Filmschauspiels, das ist schon sehr mein Ding und mein Interesse.
Ja, und schreiben können Sie auch. Ich werde noch was zitieren, das sage ich Ihnen. Vom deutschen Autorenfilm haben Sie sich ja als junger Regisseur damals bewusst abgewendet. Ich zitiere mal, die überhandnehmende Mimerei bei Fassbinder, Schlöndorff, Herzog, Klammer auf, Sie seien hier mal als Pauschaltruppe benannt, Klammer zu, war für die nächste Generation unsere, ein Gräuel. Welche Handschrift haben Sie gewählt?
Naja, man kann es auch irgendwie ein bisschen sachlicher ausdrücken, indem man da ist. Die hatten halt alle ein gewisses poetisches System. Das wollte sich seinerseits von dem westdeutschen Nachkriegskino absetzen und dem ganzen fröhlichen Kuddelmuddel dort und dem Kitsch und hatte eben dann sozusagen einen ganz anderen Ton. Ich fand das auch nicht schlecht, nur das konnte die nächstfolgende Generation, zu der ich gehörte, nicht einfach übernehmen oder so weiterzuführen. Und was mir halt fehlte in den Filmen, war sozusagen, um es ganz nackt blank zu sagen, der Alltag, die Normalität, die Zugänglichkeit der Figuren, dass die Leute so reden, wie sie reden. Ja? Und das traf aber dann auch auf Schauspieler wie eben Götz George oder Klaus Wennemann in der Serie Der Fahnder, die das auch so wollten. Insofern war es dann auch eine kleine Welle gewissermaßen.
Sie hatten auch keine Angst vor Action und vor direktem Zugriff. Und da kam Ihnen eben zum Beispiel Götz George gerade recht. Ich zitiere jetzt nochmal, weil Sie sollen auch wissen, wie Dominik Graf schreibt. Es geht jetzt um das Ende des Nachkriegsfernsehens und eben um Schimanski. Wir beamen uns mal gedanklich nach Duisburg. Und ich zitiere leicht gekürzt: Endlich konnte man gemeinsam fröhlich Scheiße zu dieser verfaulenden, korrupten Westrepublik sagen und über die Abgründe der großindustriellen Verbrechen mit einem TV-Bullen beim Bier, oh Mann, seufzen. Und da sehe ich Schimanski vor mir und Sie waren ihm eben ganz nah. Wie war das Arbeiten mit diesem Schauspielhelden? Gab es Revierkämpfe?
Ja, es gab einen. Das beschreibe ich auch im Buch. Aber da war ich wirklich noch sehr jung und er war schon so ein erfahrener Routinier, dass er mir den Stecker gezogen hat gewissermaßen, in meinem jugendlichen Elan. Und bei einer Sache dann gesagt hat, nee, das mache ich jetzt nicht so, wie du willst. Normalerweise war er nämlich gewohnt, wie eine Szene aufgebaut wird, das so seinerseits zu positionieren. Das habe ich dann etwas anders gemacht und das hat er so eine Weile zugeguckt, um dann irgendwann zu sagen, also das mache ich jetzt nicht, damit jetzt mal hier irgendwie klar ist. Und hinterher meinte er auch, es waren jetzt alle froh, dass ich dir mal ein bisschen die Zähne gezogen habe. Danach ging es aber dann umso besser und umso vertrauensvoller weiter.
Viele dieser Momente erzählen Sie im Buch. Sein oder Spielen ist ja der Titel. Shakespeare grüßt. Aber es wird auch irgendwie klar, wie Sie diesen Titel meinen. Also Schauspieler sollen doch mehr sein.
Ja, das wird ja gleich am Film am Anfang des Buchs gegeneinander gestellt. Also der sehr spielfreudige, berühmte, großartige Engländer Charles Laughton wird verglichen mit Filmen von dem Italiener Antonioni, der von seinen Schauspielern, inklusive Jack Nicholson, der ja sich sonst auch den Wolf spielt, bei ihm gewissermaßen einfach nur den Moment spielen sollte. Den Moment jetzt, der jetzt passiert, der hat noch was rudimentär mit dem Drehbuch zu tun gewissermaßen, aber vielleicht regnet es oder vielleicht läuft da ein interessanter Mensch auf der Straße, abgesperrt wird nicht. Und sozusagen mit der Realität zu spielen gewissermaßen. Also zwei völlig diametral entgegengesetzte Vorstellungen von Filmemachen und von Filmschauspielerei. Und diese beiden zusammenzukriegen, eben sein vor der Kamera und spielen vor der Kamera, das ist dann meistens oft auch die Kunst.
Und über diese Kunst sprechen wir auch gleich weiter hier auf Radio 3. Vorher gibt's Håkon Skogstad und Tango. Bei mir ist immer noch der Regisseur Dominik Graf. Wir sprechen über sein Buch Sein oder Spielen. Herr Graf, es gibt ja schon Typen, die Sie besonders schätzen. Sie mögen das Raue. Götz-George haben wir erwähnt. Aber auch eine Martina Gedeck bekommt zum Beispiel besonderen Platz in ihrem Buch. Dieses irre Mienenspiel, was sie beherrscht. Können Sie sich da als Regisseur zurücklehnen?
Nein. Ich kann mich nie als Regisseur zurücklehnen. Das ist einfach auch von meiner Schauspielerabstammung her, fällt mir immer zu etwas, was ein Schauspieler oder eine Schauspielerin macht, noch was ein. Und ich muss mich da irgendwie versuchen, dazwischen zu mischen. Manchmal sind es natürlich auch Schnapsideen. Aber es ist schon so, dass die, bei Martina beispielsweise, das war ja fast ihr erster Film, den sie mit mir gemacht hat. Und sie hat eine Art zu spielen gehabt in bestimmten Situationen vom ersten Drehtag an. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt aus deutschen Filmen überhaupt nicht. Da war sowas Nervöses, aber irgendwo auch Souveränes. sowas Abwartendes, Kluges. Also eine Figur, auf die ich das Gefühl hatte, so darauf hat jetzt genau der Film, der deutsche Film gewartet.
Da haben Sie aber auch gelassen und auch mitgelernt quasi.
Ja, das stimmt. Also ich habe manchmal habe ich dann irgendwie noch was verbessert. Manchmal ist mir, wie gesagt, auch noch was dazu eingefallen. Und da sie ja auch spielfreudig und interessiert ist, experimentierfreudig, das hat sie dann auch versucht so umzusetzen. Wir haben danach noch einen Film gemacht, zwei Jahre später. Und dann 10 Jahre später nochmal eine ganz andere Rolle, die gar nichts mit Genre, Komödie oder so zu tun hatte, sondern die sozusagen den Golgatha-Gang einer Firmenerbin, die von allen verlassen wird und sich quasi im letzten Moment nur noch auf sich selber verlassen kann. Völlig, also für mich eine voll neue Rolle für Martina.
Sie sprechen ja über Ihr Buch in der Art und sagen, es war eine Erziehung des Herzens, Ihres Herzens als Regisseur. Was meinen Sie damit?
Man weiß ja am Anfang gar nicht, was man eigentlich kann oder können könnte. Also man versucht irgendwie, sich irgendwo rein zu drängeln gewissermaßen. Ich habe am Anfang gedacht, ich mache so Nouvelle Vague-Liebesgeschichten. Das hat überhaupt nicht geklappt. Also ich habe überhaupt nicht aus den Schauspielern auch nur ansatzweise einen Ton rausgekriegt, der so war, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe. Das hatte weniger mit denen zu tun, als mit meinem Dilettantismus als Regisseur. Und dann fiel mir diese Geschichte mit den Crime-Filmen doch irgendwie eigentlich in den Schoß ein paar Jahre später. Und da war ich dann auch eher verblüfft, dass ich das jetzt echt, sowas kann ich vielleicht können, mal sehen. Und daraus entwickelt man, also daraus versucht man sich dann an so einem Genre wie dem Polizeifilm, also es ist kein Krimi oder so allgemein Krimi, sondern es ist wirklich bei mir der absolute möglichst harte, gesottene Polizeifilm, daran dann auch weiterzuentwickeln.
Im Buch haben Sie geschrieben, jetzt kommen wir nochmal zu Götz-George und Szymanski. Szymanski erscheint mir im Nachhinein wie eine Art Maulwurf, ein mentaler Geheimagent der sich anbahnenden Wiedervereinigung, eine Knochenarbeit leistende Figur in den hinteren Katarakten unserer kollektiven Seele, in West ebenso wie in Ost. Was ist denn die kollektive Seele der Fernsehzuschauer in Ost und West?
Das sind die Sehnsüchte, die so ein Volk oder eine Volksgemeinschaft oder wie man das nennen will, in sich bergen. Und das war natürlich, die Wiedervereinigung war da ein Teil davon. George, also der Szymanski hatte eine behauptete Vorgeschichte, die, glaube ich, nie zur Sprache kam. Nämlich er war aus dem Osten in den Westen gegangen, irgendwann. Und war dann in Duisburg gestrandet und hatte dort eben sich zum harten Kopf ausbilden lassen. Jetzt ist aber George und sein Vater sind ja auch Figuren, die gewissermaßen der Vater dem Vorkrieg in einem Gesamtdeutschland noch irgendwie angehören, was auch immer das damals war. Und Götz auch letzten Endes ein Berliner. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute im Osten, die ja doch da, wo sie es empfangen konnten, begeistert von Szymanski waren, gewissermaßen dass da schon so eine Brückenbaufunktion durch George stattgefunden hat. Auf diese Art von Westdeutschland, was der gezeigt hat, haben sie sich im Osten sicher gefreut.
Ja, und oh
auf
Mann.
Das, was dann kam.
Und oh Mann, konnte man überall seufzen. Wir müssen auf die Zeit gucken, Herr Graf. Wenn Sie jetzt am Radio gern noch mehr wüssten über deutsche Filmgeschichte, betrachtet durch die Brille des Regisseurs Dominik Graf, dann sei Ihnen das Buch empfohlen, Sein oder Spielen. Heute Abend gibt es die Buchpremiere um 20 Uhr im Cinema Paris am Kudamm. 20 €, ermäßigt 10, kostet der Eintritt. Moderator ist dann mal eben Peter Körte, wie großartig. Und der Schauspieler Ronald Zerfeld ist auch dabei. Und zudem hat ja Götz-George bei einem Dreh einer seiner letzten Filme gesagt, als er Zerfeld traf und kurz anschaute: Ich gehe, du kommst. Auch so ein Gänsehaut-Zitat. Auch das ist drin im Buch von Dominik Graf. Ich sage Ihnen, Herr Graf, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Talking to you.
James hier auf Radio 3 und manche nennen sie ja Good Daughter of Soul. Der Name wurde ja ursprünglich von der legendären Etta James geprägt, die 2012 verstorben ist. Lila und Etta James, die sind nicht verwandt, aber den Soul, den haben sie beide intus. 17 Uhr und 28 Minuten haben wir es.
Radio 3, Kultur kompakt.
Dafür ist Frauke Thiele wieder ins Studio gekommen. Die Leipziger Comiczeichnerin Anna Haifisch, die bekommt den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig verliehen.
Ja, Anna Haifisch, die gilt als Star der deutschen alternativen Comic-Szene, vor allem bekannt für ihre Figur The Artist. Darauf reflektiert sie ziemlich ironisch das nicht immer ganz einfache Künstlerdasein mit so einer etwas losten Figur, die The Artist, also Artist heißt. Und die Figur hatte sie ursprünglich für eine Reihe für das amerikanische Magazin Vice entwickelt. Auch im New Yorker MoMA, im Museum für Modern Art, waren ihre Visionen zu Kunst und Kultur mit ihrer Artist-Figur schon zu sehen. Und auf Deutsch ist The Artist beim Reprodukt Verlag erschienen. Jetzt also hat sie den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig zugesprochen bekommen, die Comic-Künstlerin mit dem originellen Namen Anna Haifisch. 36 Jahre ist sie alt und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, da hat sie auch studiert. Das passt also alles zusammen.
Na, guter Ort, die Hochschule. Er ist gar nicht lost, er ist unangepasst, nicht der klassische Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, und sein Spezialgebiet ist ja die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Genau dafür wird er heute ausgezeichnet.
Ja, nämlich mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ilko Sascha Kowalczuk gilt als Punk unter den deutschen Historikern, so hat ihn die FAZ mal bezeichnet, und er geht auch gern unbequemen Kontroversen nicht aus dem Weg. Auf Radio 3 hat er uns erzählt, warum eine Auseinandersetzung mit der Diktatur in der DDR auch heute noch so wichtig ist.
Überall dort, wo die Vergangenheit nicht wahrhaftig betrachtet wird, wo sie verfälscht wird, wo die Menschenrechtsverletzung verharmlost wird, wo Diktatur als eine mögliche Alternative zur Demokratie hingestellt wird, da ist es immer ein kleiner Schritt auch zu autoritären Verhältnissen. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Buch Freiheitsschock versuche zu analysieren und beobachte das mit großen Entsetzen seit vielen Jahren auch in Ostdeutschland.
Ja, und über dieses Buch Freiheitsschock und auch über die Preisverleihung heute und gleich um 18 Uhr, da hat er heute Morgen auf Radio 3 mit uns gesprochen und das kann man natürlich auch noch hören. Und für sein langjähriges Engagement für eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit und seine aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs, da bekommt er eben heute den Preis.
So, und das Dritte ist, dass heute das Kunsthaus Dahlem begonnen hat, sein 10-jähriges Bestehen zu feiern. 14 Uhr geht's los und 10 Tage lang dauern diese Feierlichkeiten.
Ja, ein Ort für zeitgenössische Kunst ist ja das Kunsthaus Dahlem, direkt neben dem Brücke-Museum, schön unter Bäumen gelegen, an einem eigentlich eher düsteren Ort, denn das Gebäude, in dem jetzt das Kunsthaus Dahlem ist, das wurde extra für den NS-Bildhauer Arno Breker entworfen. Der meistbeschäftigte Bildhauer der Nationalsozialisten war das. Der hat gar nicht so viel drin gearbeitet, aber einer seiner Schüler schon. Und dann hat das Berliner Abgeordnetenhaus irgendwann sinnvollerweise beschlossen, daraus einen Ort für moderne zeitgenössische Kunst zu machen. Auch Kunststudierende können da immer wieder ihre Arbeiten zeigen. Und das haben sie eben vor 10 Jahren beschlossen. Und es wird jetzt 10 Tage lang gefeiert mit einem ziemlich umfangreichen Programm mit vielen internationalen Künstlerinnen und Künstlern, vielen Führungen auf Deutsch und Englisch und so weiter und so fort. Und das Ganze in dem schönen Park neben dem Brücke-Museum 10 Tage lang zu erleben.
Ja. Und das wird auch nachher noch bei uns im Programm stattfinden, denn ich habe die künstlerische Leiterin nachher am Telefon. Dann wollen wir doch mal hören, was alles da heute gefeiert wird, was und wie. Danke, Frauke.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Britin Julie Beal haben wir hier gehört und sie hat auch das Cavaquinho gespielt. Denn nein, das hier ist keine Ukulele, falls Sie das denken. Aber ja, der Sound ist ein bisschen ähnlich. Auch das Cavaquinho ist so ein kleines, gitarrenähnliches Zupfinstrument, auch wie die Ukulele, nur mit 4 Saiten. Zu Hause ist es aber nicht in Hawaii, sondern in Portugal. Boogie Wesseltoft ist Pianist, aber hier probiert er sich ordentlich aus mit Fender Rhodes Sounds und Programmierung. Ja, das ist die neue Zeit. Von 2001 ist es allerdings schon. Und jetzt wechseln wir vom Elektronischen zum Handgemachten. 75 Jahre und kein bisschen leise. US-Rockstar Bruce Springsteen tourt mal wieder durch Deutschland. Gestern Abend war er im Berliner Olympiastadion, wie gewohnt überzeugend und vor ausverkauftem Haus. Der Boss hat gesungen, performt und gegen Trump gewettert. Simon Brauer berichtet.
Keine Zeit für eine Vorband an diesem Abend. Der Boss will selber spielen. Und zwar möglichst lang. Pünktlich um 19 Uhr steht Bruce Springsteen mit seiner E-Street Band auf der Bühne im ausverkauften Olympiastadion und spielt sich durch ein berauschendes Set aus insgesamt 29 Songs. Dabei gönnt er sich und seiner Band keine Pause. Während der eine Song noch ausklingt, zählt Springsteen schon den nächsten ein. Sieht er aus mit seinem hellgrünen Hemd, mit Krawatte, dunkelgrüner Weste und passender Hose dazu. Und vor allem strahlt er auf der Bühne. Der Mann hat auch mit 75 noch so viel Energie, dass er damit selbst die Fans in den hintersten Reihen des Olympiastadions erreicht. Alle fühlen sich gesehen und angesprochen, alle singen und klatschen mit bei den großen und kleinen Hits aus über 50 Jahren. Springsteen sucht immer wieder die Nähe zum Publikum, schüttelt Hände in der ersten Reihe und als eine Frau ihm eine Papptafel entgegenstreckt mit der Aufschrift 30 Shows für eine Umarmung? Fragezeichen. Da überlegt er kurz und umarmt sie herzlich. Zuletzt hat Springsteen Schlagzeilen gemacht, weil er sich mit US-Präsident Trump angelegt hat. Beim Konzert in Manchester vor wenigen Tagen hatte er gesagt, sein Heimatland werde von einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung geführt. Trumps Antwort in den sozialen Medien daraufhin, Springsteen sei dumm wie ein Stein. In Berlin legt Springsteen nach, spricht von einem unfähigen Präsidenten und einer Schurkenregierung. Das ist ihm so wichtig, dass er den Text seiner Rede auf Deutsch übersetzt auf den Videoleinwänden zeigt. Come on! Noch bewegender wird es, als Springsteen den Bob Dylan-Song Chimes of Freedom all den Menschen im Stadion widmet, die 1988 bei seinem legendären Konzert in Ost-Berlin dabei waren. Dazu als weitere Zugabe der Rock'n'Roll-Klassiker Twist and Shout, bei dem sich der Boss und seine 17-köpfige Band völlig verausgaben. Nach genau 3 Stunden endet ein unglaublich mitreißender und emotionaler Konzertabend, von dem ganz bestimmt niemand unglücklich nach Hause geht. Bruce Springsteen, ein Mann mit großem Herz und großen Songs. Einfach grandios. Hey!
Ja, und deswegen ist er für manche eben auch der Boss. Wir haben jetzt nochmal einen Titel aus einer Zeit, als ich noch gar nicht auf der Welt war. 1975. Bruce Springsteen.
Blåbär, kom hjärtans fröjd.
Sommerfest hier auf Radio 3. Uti Varhage heißt übersetzt auf unserer Blumenwiese. Ein schwedisches Volkslied war das. Eino Löwenmark hat's gesungen und es ist drauf auf ihrem Album mit dem schönen Titel Midsommar. Und der Sommer kommt mir doch als Stichwort jetzt gerade recht. Er ist gestartet, der RBB-weite Musiksommer unter dem Titel Berlin Sounds. Bis zum 25. Juli gibt's Konzerte in der Stadt, gibt Sondersendungen im Fernsehen, im Radio, als Podcast, online. Und auch wir mit Radio 3 machen mit einer netten Aktion, wo wir Sie brauchen. Wir bitten Sie ja, laden Sie uns doch Ihr Berlin-Geräusch hoch. Zücken Sie Ihr Handy, da haben Sie ein Mikro drin, kleines Video geht auch. Auch das können Sie hochladen. Und wie geht das denn, hat mich gerade neulich meine Tante gefragt. Und dann habe ich es mal wirklich ausprobiert. Und das mache ich jetzt mit Ihnen zusammen. Man nimmt die Radio 3 App, man öffnet sie. Oben rechts hat man drei Striche. Da geht man rauf, dann öffnet sich ein Menü und dann gehen Sie auf Kontakt. Jetzt können Sie Ihren Namen eintragen, ein bisschen nach unten scrollen und dann kommt Anhang wählen. Und da wählen Sie, was Sie aufgenommen haben. Erreicht hat uns zum Beispiel dieser Sound schon. Da streift jemand durch die Wilmersdorfer Straße in Berlin. Klingt auch wie Paris ein bisschen, Akkordeonmusik. Ein wunderbarer Berlin Sound und wir freuen uns sehr auf Ihre. Machen Sie mit bei unserer Aktion. Zu gewinnen gibt es einen Studiobesuch bei uns hier in der Morgenredaktion. Kommen Sie her, trinken Sie Kaffee, schauen Sie sich den Stress an, erleben Sie, wie Radio gemacht wird. Berlin Sounds, wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Und hier kommen jetzt zwei, die haben sich tatsächlich auch beim Straßenmusizieren kennengelernt. Scott and Lila.
Oh baby, we can make it work, can make it work, just follow me. Oh baby, we can make it work, can make it work, just follow me. Ever since you had to leave, I tried to get along with you on the phone, asking how to go on. But you know I don't need to try. Just wondering why the years they go by.
But I hope that we can never of 100 hills and endless ties, I'll come to you.
Doch eine schöne Geschichte, wenn sich zwei beim Straßenmusizieren kennenlernen. So geschehen eben bei den Inhabern der zwei schönen Stimmen, die wir hier gerade hatten, die jetzt immer als Duo auftreten und sich Scott and Lila nennen. In der nächsten Stunde, da schauen wir, was sie erwartet bei der 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Die eröffnet ja morgen Abend.
Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Bröhan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam, unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Bröhan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind 204 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zudem Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hatte er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecko in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus